Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mal zwei Ruhhaken bitte.
Bereiten wir den Darmabschnitt vor, indem wir noch die Fettanhängsel entfernen an der Stelle, wo wir die eigentliche Naht machen möchten. Schere.
Eindrücke von einer Darmoperation. Entfernt wird ein Darmstück, das von Ausstülpungen des Darms durchsetzt ist, in denen es immer wieder zu Entzündungen gekommen ist. Sogenannte Divertikel, die sich entzünden, eine Divertikulitis verursachen. Willkommen zur heutigen Sprechstunde mit Christian Flotho am Mikrofon. Mindestens jeder Zweite über 70 weist solche Darmausstülpungen auf und 4 von 5 Betroffenen merken nichts davon. Das ist eine gute Nachricht. Die anderen können aber wiederholt Probleme haben. Warum? Wieso? Was tun? Und vor allem, wann radikal werden und operieren? Dazu mehr im Verlauf der heutigen Sendung. Doch zunächst ein Überblick über das, was Sie bis 11.30 Uhr hier erwartet. Nach den Nachrichten um 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute geht es um die folgenden 3 Themen. Antibiotika, Penicillinallergien sind seltener als gedacht. Shisha, das Gerücht vom gesünderen Rauchen und Brustkrebs, Diskussion um einen Bluttest zur Brustkrebsfrüherkennung. Gleich im Anschluss, das ist dann etwa 10:50 Uhr, da haben wir die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema Erkrankungen des Darms, Divertikel und Entzündungen zu beantworten. Und nach den Nachrichten um 11 Uhr, da öffnen wir unser Radiolexikon Gesundheit. Heute geht es um das Stichwort Cholera und danach haben wir Zeit bis 11:30 Uhr für Ihre weiteren Fragen zu unserem Schwerpunktthema. Und wenn Sie schon Fragen haben, ab sofort können Sie diese unserem Telefonteam durchgeben. Unser Experte hier im Studio, mit ihm können Sie ja auch live sprechen dann, beantwortet diese gern. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer durch. Wenn Sie anrufen, zahlen Sie nichts. Diese Nummer lautet 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal. 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns an sprechstunde@deutschlandfunk.de eine E-Mail. Das tun viele auch mittlerweile sehr gern. Aber vergessen Sie bitte nicht, Ihre Telefonnummer beizufügen, wenn wir Sie zurückrufen können sollen. Und jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Professor Uwe Wittel ist geschäftsführender Oberarzt der Freiburger Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Und er war schon mehrfach hier auch Experte zu Schwerpunktthemen aus der Bauchchirurgie. Herzlich willkommen aus der Ferne, hätte ich fast gesagt, hierher zu uns gekommen. Freiburg, Herr Professor Wittel, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Was genau, fangen wir doch damit an mit dem Begriff, was ist ein Divertikel ganz genau?
Ein Divertikel ist eine Schleimhautausstülpung durch die Muskelschicht des Dickdarmes hindurch. Das heißt, die Muskelschicht an dieser Stelle ist durchbrochen, typischerweise an der Stelle, wo ein Blutgefäß den Darm mit Blut versorgt. Dort ist der Darm und das Bindegewebe des Darmes am schwächsten.
Was bedeutet das letztlich? Ist das, ich meine, wenn da etwas durchbrochen wird, eine Muskelschicht, das ist ja nicht ganz unproblematisch. Worin liegt das Problem?
Divertikel gibt es sehr, sehr viele und wie Sie bereits eingangs erwähnten, die allermeisten Patienten haben keine Symptome ihrer Divertikel, dieser Ausstülpungen. Kritisch wird es allerdings dann, wenn diese Divertikel sich entzünden, also wenn es zu einer Entzündung der Darmwand kommt. Möglicherweise ist dafür eine Durchblutungsstörung im Bereich dieser Divertikel verantwortlich. Und das macht dann eben Schmerzen, die durch die Entzündung im Wesentlichen hervorgerufen werden. Divertikel können auch bluten, indem zum Beispiel diese Entzündung dazu führt, dass das Blutgefäß an dieser Stelle, wo dieses Divertikel durchbricht, angefressen wird und es zu einer Blutung, einer Darmblutung kommt.
Ja, Blut im Stuhl wäre dann etwas, beziehungsweise je nachdem, wo dieser Divertikel sitzt, sieht man kein rotes Blut, sondern eben der Stuhl wird sehr dunkel gefärbt sein, je nachdem. Aber das ist schon die Frage, wo sitzen die Divertikel eigentlich, an welcher Stelle im Dickdarm?
Die Divertikel können im Bereich des gesamten Dickdarmes auftreten. Typischerweise sind die meisten Divertikel im Bereich des Sigmas. Das ist der Darmabschnitt vor dem Rektum, also der vorletzte Darmabschnitt, in dem diese Divertikel auftreten. Man spekuliert, dass das im Wesentlichen daran liegt, dass dort eine Hochdruckzone an dem Übergang des Sigmas zum Rektum liegt, dass dort also der Druck im Darm am höchsten ist und deswegen diese Divertikel nach außen gepresst würden an den weichesten Stellen der Darmwand.
Ja, das ist schon ein Stück in Richtung Ursache. Wie entsteht ein Divertikel? Nämlich durch Druck. Ganz einfache mechanische Erklärung. Wieso ist der Druck an der Stelle hoch und habe ich möglicherweise in Anführungszeichen Schuld, auch beispielsweise beim Stuhlgang, wenn ich noch zusätzlich presse oder aber auch durch bestimmte Ernährungsformen?
Also Schuld haben Sie auf alle Fälle keine, wenn Sie einen Divertikel haben. Da können Sie gar nicht viel für machen. Man weiß, bestimmte Lebensumstände führen dazu, dass man vermehrt Divertikel bekommt. Das ist zum einen der Genuss von rotem Fleisch, ist assoziiert mit einem erhöhten Vorkommen von Divertikeln. Und ballaststoffarme Ernährung, nimmt man an, führt dazu, dass vermehrt Divertikel entstehen. Der Druck im Darm selber liegt aber, können Sie nicht durch Pressen hervorrufen, sondern es ist im Prinzip die normale Bewegung des Darmes. Das heißt, die Wandschichten des Darmes sind dort stärker ausgeprägt, wenn man Divertikel hat, und können den Darm fester zusammendrücken und dadurch in diesen weichen, an diesen weichen Stellen der Divertikel eben mehr Druck hervorrufen.
Sie haben schon Ernährungsformen angesprochen, also ballaststoffreich beispielsweise. Was bewirkt das? Weiß man das? Was das bewirkt dann? Wird der Druck da gesenkt oder wird einfach die Passage beschleunigt? Oder hat man da Vorstellungen von, was da günstig wirken könnte?
Also man geht am ehesten von einer beschleunigteren Passage aus, dass eben eine Stuhlregulation darauf auftritt, dass es eben nicht zu dem Entzug von so viel Wasser kommt und damit der Stuhl, sage ich jetzt mal, geformter und regulierter bleibt. Das ist Wahrscheinlichkeit der Mechanismus, der dahinter steckt.
Ich habe irgendwo bei der Vorbereitung auch gesehen, dass immer wieder das Stichwort Verstopfung kommt, dass Menschen, also die häufiger an Verstopfungen leiden, auch häufiger Probleme dann mit Divertikeln haben. Kann das sein? Ist das Ihre Beobachtung aus der Klinik auch?
Das ist ein Stück weit sicherlich so, dass Patienten mit Stuhlunregelmäßigkeiten möglicherweise mehr Divertikel haben. Das lässt sich aber in diesen Untersuchungen, die wir haben, eigentlich nicht wirklich nachweisen, weil es eben schwer ist, die Grenze anzusetzen, wann hat jemand Verstopfung und wann nicht. Also man kann das nicht wissenschaftlich unterfüttern, aber den Eindruck hat man schon, dass das mit zusammenhängt.
Wie kommt es dann aber, wenn Divertikel nun relativ häufig vorkommen, haben wir ja gehört, auch Menschen, je älter, desto häufiger ist das und die meisten haben da keine Probleme mit. Was sind denn die Mechanismen, dass es zu einer Entzündung kommt?
Also es ist ja Stuhl in dem Divertikel drin und durch Blutungsveränderung im Bereich dieses Divertikels kommt es dann zur Entzündung, dieser Aussackung, dieser Schleimhautaussackung und dann eben die Entzündungsmechanismen, die dann zu Schmerzen führen.
Und was macht man üblicherweise? Da hat sich ja ein bisschen entwickelt auch an therapeutischem Wissen, was man am besten macht und ob man möglicherweise das Darmstück rausschneidet oder nicht. Wie geht man vor, wenn so eine Entzündung auftritt, vielleicht erstmalig auftritt?
Wenn sie erstmalig auftritt, dann würde man das zuerst konservativ behandeln. Also der Patient bekommt Antibiotika, um die Entzündung zurückzudrängen. In den allermeisten Fällen gelingt das auch. Allerdings kann bereits auch beim ersten Auftreten einer Divertikulitis, heißt dann die Entzündung der Divertikel, kann es dann dazu kommen, dass Abszesse auftreten, dass also Eiteransammlungen außerhalb des Darmes oder auftreten oder gar das Divertikel platzt, was dann eine weitere Therapie, sogar eine Operation nötig machen kann, je nachdem, wie es dem Patienten geht. Aber der erste Schritt ist immer eine antibiotische Therapie, die ja auch in den meisten Fällen erfolgreich ist.
Wie diagnostiziert man denn jetzt überhaupt, dass so eine Divertikulitis, so eine Entzündung vorliegt?
Es ist zum einen die typische Klinik des Patienten.
Wie sieht die aus?
Man hat typischerweise einen Unterbauchschmerz im linken Unterbauch. Man sagt, das ist auch die linksseitige Blinddarmentzündung. Das heißt, man hat einen Druckschmerz im Bereich des Sigmas und hat dann typische Laborveränderungen, die für eine Entzündung sprechen. Das können die Leukozyten sein, die erhöht sind, also die weißen Blutkörperchen, oder ein weiterer Entzündungswert, das C-reaktive Protein, der hier zur Verfügung steht, der gemessen werden kann. Und man kann dann entweder eine Ultraschalluntersuchung machen, das ist eine Möglichkeit, oder eine CT-Untersuchung, um zu beweisen, dass eben keine Komplikationen aufgetreten sind und eine Entzündung im Bereich des Darmes aufgetreten ist.
Ja, was kann man denn schon im Ultraschall sehen? Das ist ja eigentlich die schnellste und komfortabelste Möglichkeit.
Im Ultraschall sieht man schon die Wandverdickung. Man kann auch die Flüssigkeitsansammlung neben der Darmwand entdecken. Das Gute am Ultraschall ist, dass man genau die Stelle sehen kann, die wehtut. Also man kann bei dieser Live-Untersuchung kann man an diese Stelle drücken, wo der Patient sagt, hier tut es mir weh, und dann eben diese Stelle genau untersuchen und kann dort auch schon ganz gut sagen, ob es eine Sigma-Divertikulitis ist oder nicht.
Könnte man auch sehen, wenn es zu einer Perforation gekommen ist, beziehungsweise zu einer Abszessbildung, ist die sogar auch im Ultraschall zu sehen?
Eine Abszessbildung ist im günstigen Fall im Ultraschall zu sehen. Eine Perforation, also wenn das die Vertikel richtig durchgebrochen
was
ist,
richtig schwierig ist
und Luft im gesamten Bauchraum sich schon befindet, das kann man auch klinisch an der Bauchfellentzündung dann letzten Endes sehen. Aber dort wäre sicherlich das CT wichtig, weil man dann auch eine Operationsplanung, sollte das dann auch operieren, benötigt man auch das CT zur Operationsplanung.
Aber das, was häufig ist, ist, dass durch eine solche Antibiotikatherapie und klinische Überwachung dann erst einmal so ein Fall ausgestanden ist. Was geben Sie dem Patienten dann mit auch auf den Weg, um vielleicht eine Wiederholung zu verhindern?
Also wir empfehlen den Patienten die ballaststoffreiche Ernährung, wobei es auch hier so ist, dass für das Verhindern eines erneuten Auftretens es keine Daten gibt, ob die ballaststoffreiche Ernährung noch nützt oder ob es schon zu spät ist. Das weiß man nicht. Wir würden aber im Prinzip die Dinge dem Patienten empfehlen, die generell eine Divertikelentzündung reduzieren. Das ist, wie gesagt, Genuss von weniger rotem Fleisch und ballaststoffreiche Ernährung.
Dann kann so etwas ja nochmal wieder passieren. Es kann auch mehrere Male dort passieren. Und wenn man da guckt, die Berichte und die Studien, die es dazu gibt, dann findet man immer mehr, wenn ich das richtig gedeutet habe, das ist die Frage, ob das stimmt, ob die Deutung richtig ist, dass Zurückhaltung geübt wird in Richtung Operation, dass immer weiter versucht wird, doch noch konservativ hinzukommen. Ist das
ja
richtig?
Da ändert sich momentan die Strategie der Behandlung sehr. Also vor 5, 6, 7 Jahren hätte man gesagt, bei einem zweiten Schub einer Sigma-Divertikulitis besteht die Indikation, das betroffene Darmstück zu entfernen. Mittlerweile ist man da, sagt man das eigentlich nicht mehr. Es gibt keine Daten, die belegt haben, dass eine wiederkehrende Entzündung des Darmstückes durch eine Operation verhindert werden können. Es ist allerdings so, wenn Abszesse bestehen oder bestanden bei einer Entzündung, bei einer Sigma-Divertikulitis, dann besteht nach wie vor die Empfehlung, das Darmstück im entzündungsfreien Intervall zu resizieren, weil das Risiko, dass eben diese Komplikationen wieder auftreten, erhöht ist.
Genau, wenn eine Operation also unvermeidlich anstünde in so einem Fall, dann wird zu besprechen sein, wie sie durchgeführt wird, auch offen mit einem großen Bauchschnitt oder eben halt mit Schlüssellochchirurgie, dann genügt ja ein kleiner Bauchschnitt vielleicht nur noch zusätzlich. Mein Kollege Martin Winkelheide hatte an der Freiburger Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie Gelegenheit, bei einer solchen Operation Ihnen, unserem heutigen Studienexperten Professor Wittel, nämlich über die Schulter zuschauen zu dürfen.
Universitätsklinik Freiburg.
Wir operieren hier einen 70-jährigen Patienten mit einer stattgehabten Sigma-Divertikulitis.
Der Patient liegt in Narkose, das Operationsfeld ist desinfiziert.
Wir machen den Dickdarm erstmal mobil an seinen natürlichen Verwachsungsstellen, lösen wir den Dickdarm ab.
Sie nehmen ein Stück Darm weg?
Ja, wir würden das Stück Darm wegnehmen, das das divertikeltragende Stück Darm ist.
Professor Uwe Wittel setzt einen ersten Schnitt direkt unterhalb des Bauchnabels. Dort führt er einen Trokar ein. Über die durchsichtige Plastikröhre bringt er Licht und eine Kamera in den Bauchraum. Der Bauchraum wird mit Kohlendioxid gefüllt, damit Platz ist zum Gucken und zum Arbeiten. 3 weitere kleine Schnitte, 3 weitere Zugänge zur Bauchhöhle für die Geräte zum minimalinvasiven laparoskopischen Operieren.
Wir nehmen jetzt das Sigma von der Bauchwand ab.
Was Sie da alles durchschneiden, nähen Sie das nachher wieder fest?
Nein, diese Schichten verwachsen wieder von ganz alleine. Der Darm wird sich da wieder anlegen und dort auch wieder festwachsen. Wir haben jetzt die Stelle identifiziert, an der wir den Darm absetzen möchten. Wir nehmen jetzt ein Klammernahtgerät, mit dem wir den Darm gleichzeitig verschließen und abschneiden können.
Das heißt, an der Stelle wird jetzt gleichzeitig geschnitten und getackert?
Genau.
Das ist wie so eine große Zange, ne, die den Darm umfasst?
Man sieht an dem unteren Teil der Zange so ein grünes Magazin, in dem lauter kleine Klammern drin sind, damit er eine Rille, in der das Messer zum Abschneiden dann zuerst nach vorne und dann wieder nach hinten fährt. Kurz schließen wir die Zange und jetzt lösen wir langsam aus, indem wir die Klammernaht nach vorne, man spürt das richtig, wie man die einzelnen Klammern zubiegt.
Sie haben jetzt einen Schnitt gesetzt,
genau,
in der Bauchdecke.
Wir müssen ja auch das Präparat, das wir jetzt abgesetzt haben, irgendwo herausholen. Das ist oberhalb des Schambeins. Das heißt, bei normaler Unterwäsche ist das nicht sichtbar.
Das ist wie so ein Fenster zum Bauch und darüber holen Sie den Darm raus.
Bereiten wir den Darmabschnitt vor, indem wir noch die Fettanhängsel entfernen an der Stelle, wo wir die eigentliche Naht machen möchten. Wir haben jetzt die spezielle Klemme angesetzt. Die hat eben so Vertiefungen, dass man immer wieder durch das Gewebe durchsticht, wellenförmig.
Das heißt, Sie machen mit einem Faden, den Sie einmal durchführen, eine ziemlich komplexe Naht direkt. Mhm. Jetzt schneiden Sie mit einem normalen Skalpell.
Genau. Jetzt kommt hier so ein Kopf für ein Klammernahtgerät rein und wird hier drin festgeknotet. Das brauchen wir gleich, um die Anastomose dann im Bauchraum anlegen zu können.
So, das Saallicht ist wieder aus. Der Bauch wird wieder aufgepumpt.
Wir müssen jetzt den Schließmuskel etwas aufdehnen, damit er durch unser Klammernahtgerät eben nicht beschädigt wird. Das ist ganz wichtig.
Das heißt, das Gerät, um die Naht zu machen, führen Sie jetzt durch den After ein?
Genau, das Gerät ist vorne nicht ganz rund, sondern etwas scharfkantig. Und um da Verletzungen und Probleme zu vermeiden, dehnt man das mit so stumpfen Instrumenten etwas vor.
Jetzt wird das Gerät eingeführt.
Man sieht es jetzt, wie es im Enddarm langsam nach oben geschoben wird.
Aber die Stelle ist ja vernäht, ne?
Jetzt bohren wir einfach mit dem Dorn des Gerätes einfach durch.
Jetzt werden die beiden Teile zusammengeführt.
Genauso wie bei der geraden Naht. Wir haben jetzt bei dieser kreisrunden Naht die Klammern wieder verformt.
Das heißt, innen ist dann auch nochmal geschnitten und getackert worden.
Genau, man sieht jetzt an dem Kopf des Gerätes, dass sowohl von dem einen wie vom anderen Teil ein kreisrundes Stück mit ausgeschnitten wurde.
Und die Naht ist ja besonders wichtig, denn die muss halten.
Wir machen jetzt eine Dichtigkeitsprüfung unserer Anastomose über diesen eingelegten Katheter. Werden wir jetzt Luft in den Enddarm hineinblasen und schauen wie bei einem Fahrradreifen, ob es aus unserer Nahtstelle herausblubbert.
Also Sie spülen da Wasser in den Bauchraum rein,
ja.
Und Luft kommt durch den Schließmuskel, wird reingeblasen und wenn dann irgendwas undicht ist, dann gibt es Bläschen und es blubbert.
Lädt sich gut auf und man sieht nirgends blubbern.
Das sieht ziemlich dicht aus.
Ja.
So, die Arbeitsgeräte sind draußen. Jetzt wird Schicht für Schicht wieder alles zugenäht.
Zuerst werden wir Bauchfell zunähen.
So, alle Löcher zu?
Alle Löcher zu. Alles fertig, problemloser operativer Verlauf.
Vielen Dank.
Danke.
Eine komplexe Operation, Professor Wittel. Viel komplexer, als man sich als Laie das so vorstellt. Hält die Naht dann? Ist das das große Problem?
Also das Problem der Operation sind die Komplikationen, die postoperativ auftreten können. Und besonders gefürchtet ist eben die sogenannte Anastomoseninsuffizienz.
Da, wo es zusammengenäht wird.
Da, wo der Darm, der Dickdarm aneinander genäht ist. Das ist das Hauptproblem der Operation. Ja.
Wenn jetzt nichts blubbert, also nichts austritt bei dieser Probe, ist dann die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es hält?
Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es hält. Diese Komplikationen, wenn sie auftreten, treten aber typischerweise am fünften Tag auf. Es sind eher Durchblutungsstörungen der Darmenden, die zu einer Bildung dieser Insuffizienz, dieses Loches der Anastomose führen. Weniger, dass die Klammern oder die Naht versagt, sondern es ist der Körper des Menschen, der eben an dieser Stelle, wo genäht ist, das nicht richtig verheilen lässt.
Würden Sie dann eine Entzündung im Bauchraum haben? Würden das die Parameter sein, die Sie merken und Schmerzen und dergleichen?
Ja, es sind auf alle Fälle die Entzündungswerte, die deutlich erhöht sind. Das sind Schmerzen des Patienten und es tritt Stuhlgang in die Bauchhöhle aus. Das führt zu einer Bauchfellentzündung und das ist das, was der Patient dann bemerkt. Ja.
Sie müssen dann unbedingt sofort wieder operieren?
Ja, man muss das unbedingt dann wieder operieren. Es gibt dann die Möglichkeit, entweder die Naht erneut anzulegen und einen künstlichen Darmausgang als Schutz davor zu machen.
Auf Zeit dann, also
auf
für eine
Zeit,
gewisse Zeit.
Genau. Mhm. Oder es, wenn die Durchblutungsstörung und die Entzündung in diesem Bereich so stark ist, dass eine erneute Anlage der Naht gar nicht möglich ist, dass man sogar das Darmstück, das Dickdarmstück als künstlichen Darmausgang ausleitet, aber ebenfalls auf Zeit mit der Option ist, dann später wieder erneut zurückverlagern
zu können. Das funktioniert auch meist dann, wenn sich das alles erholt hat.
Das funktioniert dann, wenn es sich erholt hat, auf alle Fälle wesentlich besser, als es sofort zu machen.
Aber das ist zum Glück ein sehr geringer Prozentsatz bei so einer Routineoperation, die dann stattfindet, wenn keine akuten Beschwerden sind, also im freien Intervall, wie Sie das ja nennen.
Genau, und deswegen macht man eben diese Operation auch hauptsächlich, oder macht man diese Operation auch lieber im freien Intervall als in der akuten Phase, weil man eben davon ausgeht, dass die Komplikationsrate geringer ist, wenn die Entzündung abgeheilt ist.
Wie geht es dem Patienten?
Der Patient ist nach 5 Tagen entlassen worden.
Ihm 5 Tage nur?
Sehr gut, ja.
Prima. Dankeschön dafür, auch für die Einordnung, denn sicherlich ist das recht beängstigend, dann, wenn man so eine größere Operation vor sich hat. Und damit zurück zu unserem Schwerpunktthema Erkrankungen des Darms, Divertikel und Entzündung. Unser Studieexperte heute, Professor Wittel, geschäftsführender Oberarzt der Freiburger Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, hat Ihre Fragen gesichtet, hat sie mitgebracht. Eine Frage ist von einem Hörer, der möchte wissen, ist das vererblich, dieses Problem mit Divertikeln?
Es besteht eine gewisse genetische Prädisposition, aber eben kein Gen, das bekannt wäre, bis auf wenige Kollagenstoffwechselstörungen, die sehr selten sind, bei denen Divertikel vermehrt auftreten, ist kein Gen bekannt, das zu einer Divertikulitis oder zu einer Divertikelerkrankung oder einer ja, Divertikelerkrankung führt.
Es gibt ja Menschen, die an anderen Stellen Bindegewebsschwächen haben. Und man hat ja auch dann bei Krampfadern irgendwo eine gewisse Schwäche, eine Wandschwäche oder was auch immer. Da gibt es keinen Zusammenhang. Also wenn man das eine hat, hat man das andere auch häufiger.
Also das kann man so nicht sagen, dass wenn man das eine hat, dass man, wenn man vermehrt Krampfadern hat, auch vermehrt Divertikel bekommt. Es ist trotzdem so, dass die Kollagene anders sind bei Patienten mit Divertikeln. Es wird angenommen, dass weniger Kollagen 1 und mehr Kollagen 3, also zwei Unterarten des Kollagens, verschieden stark im Darm vorkommen und damit möglicherweise die Stabilität des Bindegewebes reduziert ist.
Herr Vollmer ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen aus Rottenburg am Neckar.
Ja, Ihre Frage.
Meine Frage ist folgendes. Ich leide seit einigen Jahren an diesen Divertikeln und habe mir vom Hausarzt ein Medizin unterschreiben lassen, ein Antibiotikum. Das nennt sich Doxycyclin. Nun war ich, nachdem ich mal wieder massiv Probleme hatte, bei meinem Internisten oder bei einem Internisten, der mich nochmal untersucht hatte. Und der hat mir dann empfohlen, ich solle nicht mehr dieses Medikament nehmen, sondern ich solle ein Ibuprofen als Schmerztablette dann nehmen. Muss vielleicht dazu sagen, mein Hausarzt hatte dann dieses Antibiotikum immer mir so weit empfohlen, dass ich, sobald die akuten Probleme nachlassen, soll ich dieses Antibiotikum nicht mehr nehmen. Es hieß ja früher, man sollte dieses Antibiotikum 6-7 Tage nehmen. Und meine Frage ist nun, ist es sinnvoll, dieses Medikament, dieses Antibiotikum zu nehmen, oder ist es eher sinnvoll, ein Ibuprofen-Medikament zu nehmen, zumindest in der Zeit, wo ich eben diese massiven Schmerzprobleme habe?
Herr Vollmer, danke schön. Das ist eine sehr konkrete Frage. Also Antibiotikum und oder Schmerzmittel. Genau. Herr Professor Wittel hat genau zugehört.
Ja, Sie sprechen ein Thema an. Es gibt eben auch diese chronische Divertikulitis, wo praktisch diese Entzündung im Darm immer wieder in engen Abständen kommt oder vielleicht auch gar nicht ganz weggeht, dass praktisch eine ständige Entzündung im Bereich dieser Divertikel besteht. Was man da machen soll, ist nicht so ganz klar. Es gibt dort einige Studien, die sagen, dass eben eine langzeitantibiotische Therapie eine Möglichkeit darstellen kann. Da reden wir über ein Jahr zum Beispiel mit speziellen, nicht resorbierbaren Antibiotika. Möglicherweise aber auch eben die Entzündungshemmung einen positiven Effekt ausüben kann.
Also so etwas wie Ibuprofen.
So etwas wie Ibuprofen, sodass im Prinzip beides, also man hat dazu momentan keine endgültige Datenlage, aber letzten Endes ist beides sicherlich eine Behandlungsmöglichkeit, die in Zukunft möglicherweise zeigen wird, dass es einen Vorteil in diesen chronischen Divertikulitis-Patienten haben kann.
Also möge vielleicht der Herr Vollmer noch einmal rückfragen bei seinem Hausarzt, ob gesichert ist, dass es sich um ein chronisches Geschehen handelt. Und dann würde das ja auch gut ins Konzept möglicherweise passen.
Genau.
Was für Antibiotika gibt man eigentlich dort? Wir haben ja gerade eben auch im aktuellen Teil über Penicillin gehört. Was verwenden Sie dort, wenn erstmalig so etwas auftritt oder sich wiederholt?
Es sind Cephalosporine, also etwas neuere Cephalosporine und etwas gegen anaerobe Bakterien, das Metronidazol, das man als Kombination zusammen dann gibt.
Also zwei verschiedene, das genau. Würde man in der Klinik geben.
Dann. Das würde man in der Klinik
geben. Der Hausarzt geben. Hinterher oder so, das ist jetzt ein Medikament, wenn das funktioniert, kann man das wiederholen.
Genau, man kann das prinzipiell auch natürlich oral als Tablette machen. Wenn es eine leichte Form ist, ist das durchaus möglich. Man muss auch gar nicht unbedingt bei leichter Divertikulitis jedes Mal ins Krankenhaus. Dort sind dann eben Antibiotikatabletten auch eine Möglichkeit. Ja.
Herr Höver ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich werde jetzt 88 und vor einem halben Jahr stellte man fest, oder ich merkte, es tut mir etwas weh im Bauch, was ich sonst gar nicht kenne, und habe das untersuchen lassen. Es war links unten des Bauches und es wurde eben diese Entzündung festgestellt. Und mit Antibiotika wurde es dann abgestellt. Jetzt, nach einem halben Jahr, habe ich den Darm spiegeln lassen. Und da vermutete man zunächst noch eine leichte Entzündung, wollte nicht mich, also den Darm spiegeln lassen. Und dann hieß es, ja, es kann doch gemacht werden, die Entzündung ist nur leicht. meine Frage, und es kommt hinzu, dass ich Schwierigkeiten habe mit der Darmentleerung. Die habe ich seit Jugend an.
Und, Herr Hüwer, damit, wegen der Nachrichten, sind Sie so nett, formulieren Sie Ihre Frage, dann kann Professor Wittel noch antworten.
Ja, meine Frage. Es wurde immer gesagt, Ballaststoffe. Ich habe täglich Müsli gegessen, seit Jahrzehnten. Vollkornbrot nur. Und jetzt hieß es auf einmal, nein, das geht nicht mehr bei dieser Erkrankung.
Gut, dann wollen wir einfach gerade die Frage an der Stelle weitergeben, weil sonst kann keine Antwort mehr sein. Gleich kommen die Nachrichten. Professor Wittel.
Das Vorhandensein von Divertikeln schließt die ballaststoffreiche Ernährung auf keinen Fall aus. Man kann sich nach wie vor weiter ballaststoffreich ernähren. Genauso wie Sie es Ihr ganzes Leben getan haben, können Sie weiterhin natürlich Ihr Müsli essen, auch wenn Sie Divertikel haben, auch wenn ein Divertikel mal entzündet war.
Ja, und wenn ein Divertikel entzündet ist, dann geht man auf eine andere Kost?
Dann würde man nicht unbedingt in dem Moment sagen, jetzt muss man besonders ballaststoffreich essen. Aber auch dort ist es nicht erwiesen, dass Ballaststoffe dann etwas verschlechtern.
Also Rat durchaus in der Richtung weitermachen.
Genau.
Danke für den Anruf und das war die Einschätzung unseres Experten hier im Studio. Herr Hüwer, alles Gute für Sie. Und eine Frage hat er von einem Hörer aus Hamburg mitgebracht, der schreibt oder angerufen hat und gesagt hat, er hat Divertikel, er hat den Eindruck, dass Hülsenfrüchte sich um die Divertikel stülpen. Möglicherweise meint er damit irgendwie einen ungünstigen Zusammenhang, überhaupt ganz generell.
Ja, also da ist nicht bekannt, dass Hülsenfrüchte oder dass überhaupt das Eindringen irgendwelcher unverdaulicher Nahrungsbestandteile in die Divertikel selber ein pathogenetischer Faktor für das Auftreten einer Entzündung sind, sondern sind eher Dinge wie Durchblutungsstörungen, die da dazu führen.
Ein Bedürfnis scheint zu sein, den Unterschied zwischen Divertikeln und nun Polypen zu erklären.
Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Während die Divertikel, eben diese Ausstülpungen im Darm, sind aber nichts mit dem Darmkrebs zu tun haben, sind Polypen eben Schleimhautwucherungen, wo es zu einer Vermehrung der Schleimhaut im Bereich der Darmschleimhaut kommt, die dann, wenn man sie in bestimmten Situationen weiter fortschreiten können und dort eben auch zu Darmkrebs werden können. Das tun Divertikel aber nicht.
Es gibt eine Frage, die ich früher eigentlich schon mal auch in anderem Zusammenhang gehört habe. Und zwar heißt die hier von einer Hörerin aus Nürnberg, können Johannisbeeren oder auch andere Beeren mit großen Kernen in den Divertikeln hängen bleiben und Entzündungen hervorrufen? Das habe ich mal mit Zitronenkernen und so weiter gehört, dass genau. Die dann doch, wenn man die isst, dann bleiben die da hängen und dann entzündet sich das.
Aber das ist nicht bekannt, dass das irgendwelche Dinge in dieses Divertikel eindringen und sozusagen den Ausgang verstopfen. Das scheint kein Mechanismus zu sein, der zumindest nachweislich für die Divertikelentzündung ein Faktor zu sein scheint.
Sie müssen das wissen, denn Sie können das ja sehen.
Also wir sehen zumindest keine Kerne in den Divertikeln.
Gut. Es ist jetzt ein Hörer am Telefon, nämlich der Herr Funke. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag aus Braunschweig.
Aus Braunschweig, herzlich willkommen. Ihre Frage.
Also, ich habe vor geraumer Zeit, also schon seit etlichen Jahren, ist bei mir diagnostiziert worden, eine Kolondiverticulose mit Rezidiva Diverticulitis, in Klammer Begleitkolitis. Und weil ich irgendwie mit Bauchschmerzen oder so dort mich hinbegeben habe in unser Klinikum. Und das hat sich dann alles bestätigt, was ich jetzt vorgelesen habe. Und so wird das auch immer fortgeschrieben in jeder Diagnose. Und als medikamentöse Betreuung habe ich bekommen Salofalk, 500 Milligramm Zäpfchen. Dipentum, das ist ein Oxalazin-Natrium. Und zur Vorbeugung dauerhaft Mutterflor. Zur Vorbeugung dauerhaft Mutterflor, was also den Stuhlgang irgendwie besser regulieren soll. Das ist also das, was ich machen soll, weil ich diese Erkrankung habe. Da wollte ich fragen, ob das noch aktuell ist. Und vor allen Dingen, ich sollte auf jeden Fall meiden, alles, was kernig ist, was Kerne in sich hat. Und am schlimmstenfalls Kirschsteinkerne, aber auch Kerne von Äpfeln und so weiter, das sollte ich auf jeden Fall meinen, weil diese sich in die Ausstülpungen setzen können und dann wiederum eine Entzündung hervorrufen.
Also Herr Funke, danke schön auch für die letzte Passage, weil das ist etwas, was wohl doch noch weit verbreitet ist. Wir haben das eben gerade geklärt, das haben Sie möglicherweise deshalb nicht verfolgen können, weil Sie schon angerufen wurden und dann in der Leitung waren und das nicht mitbekamen. Also wir klären das nochmal mit den auch Steinen. Sie haben nie welche gesehen, ist nichts bekannt, Herr Professor Wittel.
Genau, also wir finden nicht regelmäßig Steine in den Divertikeln.
Also weder Kerne noch Steine.
Genau.
Okay, also Essen bitte, aber ich meine, ich kenne auch keinen, der Kirschkerne einfach jetzt isst, weil sie Kirschkerne sind.
Das ist natürlich auch so.
Aber wenn man einen verschluckt und dieses Problem hat, ist es aber auch keine Schwierigkeit, dass man jetzt beten muss, dass da keine Divertikulitis daraus resultiert. Wenn Sie von Herrn Funke den vorgelesenen Befund mal interpretieren, dass wir alle das auch verstehen, was ist das, worum handelt es sich und was sind das für Medikamente?
Ja, das ist sogar eine sehr aktuelle Therapie, muss man sagen. Es ist eben eine chronische Entzündung, beziehungsweise man geht davon aus, dass durch eine Hemmung, also durch zum einen die Stuhlregulation, das ist das eine Medikament, das Sie einnehmen, dass der Stuhl in seiner Konsistenz eben nicht zu fest wird. Und aus dieser entzündungshemmenden Therapie, dass man eben versucht, durch eine Hemmung der Entzündung ein Auftreten oder diese chronische Entzündung bei einer chronischen Divertikulitis zu verbessern. Das ist im Prinzip ein eher neues Therapiekonzept, das über die antibiotische Therapie hinausgeht.
Was bekommt Herr Funke dort jetzt für Medikamente? Was sind die beiden, die er dort bekommt oder drei?
Ja, das Sadofalk war das eine Medikament, das er genommen hatte, das im Prinzip das die Entzündung hemmt. Das zweite war eben ein stuhlregulierendes und ein drittes weiterhin auch entzündungshemmendes Medikament. Das waren im Prinzip diese drei Medikamente, die er da einnimmt.
Und die Frage von Herrn Funke, ob das jetzt so ein gangbarer Weg ist, würden Sie aufgrund der Schilderungen zumindest nicht verneinen können?
Nein, das ist ein sehr aktueller Therapieansatz für die chronische Divertikulitis und das ist sicherlich einer der gangbaren Wege.
Dann danke für den Anruf und alle guten Wünsche nach Braunschweig, Herr Funke. Es gibt eine andere Frage, nämlich als E-Mail hat sie uns erreicht. Es wird immer nur von Dickdarm-Divertikeln gesprochen. Ein 76 Jahre alter Hörer hatte einen Dünndarm-Divertikel und da ist die Entzündung nach der üblichen Behandlung zurückgegangen. Es sollte eine OP gemacht werden, doch bei dem zweiten CT konnte die Stelle nicht mehr identifiziert werden und er achtet jetzt im Moment auf die richtige Ernährung, also Divertikel an anderem Ort.
Ja, es gibt auch in seltenen Fällen Dünndarm-Divertikel, da können sich genauso die Darmwand ausstülpen. Die Mechanismen sind möglicherweise andere wie bei den Dickdarm-Divertikeln, das weiß man nicht so genau. Sie sind auch wirklich sehr, sehr selten und man diagnostiziert sie eigentlich nur dann, wenn es zu einer Blutung zum Beispiel aus diesem Divertikel kommt oder... Das ist eigentlich der häufigste Grund, dass man diese Divertikel überhaupt diagnostiziert. Sie sind meistens in einer der ersten Schlingen des Dünndarms, also direkt hinter dem Zwölffingerdarm gelegen und bleiben auch in den meisten Fällen asymptomatisch. Wenn sie rezidivierend bluten, allerdings kann es tatsächlich nötig sein, dass man aufgrund dieser Blutungen diese Dünndarm-Divertikel dann entfernen muss, indem man das Dünndarmstückchen entfernt.
Das ist aber relativ selten.
Das ist sehr selten.
Es gibt sicherlich da noch weitere Fragen auch zu der in der Reportage vorgestellten Vorgehensweise bei einer notwendig gewordenen Operation. Sie haben mit Schlüssellochprinzip gearbeitet und dann einem Schnitt noch in Schambeinhöhe oder knapp drüber, um dort den Dickdarm zu bergen, den Sie da auch rausnehmen wollen. Gibt es andere Methoden, also dass man doch einen großen Bauchschnitt macht? Ist das einfacher, ist das schwieriger? Welche Möglichkeiten gibt es dort?
Ja, es gibt sicherlich die Möglichkeit der offenen Operation, wobei man sagen muss, bei der elektiven Sigma-Resektion heute hat die minimalinvasive, also die Operation mit den kleinen Schnitten, sicherlich die offene Operation weit überholt. Aber es gibt Situationen, wo eben die minimalinvasive Operation an ihre Grenzen gerät. Das ist dann, wenn zum Beispiel Voroperationen bestanden haben, erhebliche Verwachsungen bestehen, dann kann es zwar möglich sein, das kann man nicht vorhersagen, aber es kann auch sein, dass eben das Ablösen der Darmschlingen voneinander so kompliziert ist, dass das eben mit der Schlüssellochtechnik nicht mehr sicher funktioniert. Oder wenn bestimmte Komplikationen vorliegen, im Sinne von Fistelungen im Bereich des Unterbauches, die eben ein minimalinvasives Verfahren sehr viel schwieriger machen als ein offenes Verfahren. Das wäre auch eine Indikation, zum Beispiel, wo man sagt, das macht man doch lieber offen.
Kommt das Arbeiten dann eben nicht mit der Hand direkt, sondern eben halt mit den Instrumenten an seine Grenzen.
Dann kommt dieses Verfahren an seine Grenzen, insbesondere die Übersicht ist natürlich bei der Schlüssellochtechnik oder das Gefühl ist nicht das gleiche bei der Operation. Man hat eben nicht die Möglichkeit, Dinge zu ertasten, sondern muss im Prinzip sich in sichtbaren Schichten bewegen, und wenn eine Entzündung eine sichtbare Schicht verkleben lässt, dann wird es mit der Schlüssellochtechnik wesentlich schwieriger als offen.
Wie ist es mit Wundinfektionen bei dem einen wie auch bei dem anderen Verfahren, weil das ja häufig doch Probleme noch sind nach einer Operation, die dann noch mal etwas verlängern können, auch komplizieren können?
Ein großer Vorteil der Schlüssellochtechnik ist eben die verringerte Rate an Wundinfektionen, dass man nicht diesen großen Schnitt hat, und eben die frühe postoperative Mobilisation, die der Patient natürlich aufgrund des geringeren Schmerzmittelbedarfs, wenn er keinen großen Schnitt hat, wesentlich besser bewerkstelligen kann.
Wie lange müssen die Patientinnen und Patienten nach einer solchen Operation intensiver überwacht werden? Wie ist das normale Verlauf, beispielsweise bei den Patienten, den Sie jetzt operiert hatten und den wir in der Reportage vorgestellt haben?
Ja, also ein stationärer Aufenthalt liegt so ungefähr bei komplikationslosem Verlauf bei etwas unter einer Woche. Eine intensive Überwachung muss nicht unbedingt auf einer Intensivstation nach so einem Eingriff sein. Wir machen das aus organisatorischen Gründen, aber das ist sicherlich medizinisch nicht unbedingt notwendig.
Und für wie lange dann? Für einen halben Tag oder Tag? Oder?
Ja, für einen Tag dann eine Überwachung wäre im Prinzip das, was man dann macht.
Und Sie hatten ja auch gesprochen, dass ein Problem, selbst wenn es ursprünglich dicht war und dieses Problem dann der Durchblutung an der Stelle am Tag 4 oder 5 auftritt, das ist der Tag, wo die Patientin, der Patient dann noch im Krankenhaus ist,
ja,
und man dann genau guckt und weiß, ja, wenn da nichts ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit gering, dass da irgendwas passiert.
Dann sinkt mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit, dass es zu weiteren Komplikationen kommt.
Herr Bonner hat uns geschrieben, in den Jahren 2015 und 2016 wurde ich binnen 7 Monaten 2-mal in stationäre Behandlung in die Klinik überwiesen, wegen sehr schmerzhafter akuter Divertikulitis, Diagnostik, mehrfach Ultraschall, Blutuntersuchung, Tastuntersuchung. Es gab Antibiotika über jeweils 5 Tage, weitere 5 Tage nach der Entlassung. Fasten und Diät war bei ihm dann auch eine Maßnahme. Ernährungsberaterin der Klinik sagte, keine körnchenhaltige Nahrung, Erdbeeren. Ich bekam täglich Erdbeerjoghurt. Und der Oberarzt meinte dann bei der letzten Visite, nächstes Mal nehmen wir ein Stück raus. Und die Begeisterung hält sich in Grenzen. Danach war er beim Hausarzt, der sinngemäß meinte, wenn du zum Chirurgen gehst, wirst du eher operiert. Gehst du zum Internisten, der sucht nach einer anderen Methode. Und er erhielt dann Salofalk-Stix. Das war so ein Präparat, was eben schon war. Den nimmt er und fast 3 Jahre ist er beschwerdenfrei. Kein Zwicken, keine Schmerzen mehr im rechten Unterbauch. Ist das vielleicht eine Alternative auch für andere Betroffene? Wenn Sie das vielleicht einmal einordnen, was er für Erfahrungen gemacht hat, der Hörer.
Also es ist natürlich, wie gesagt, diese entzündungshemmende Medikation ist eher etwas für die chronische Divertikulitis und weniger, um einen akuten Schub zu verhindern. Da gibt es relativ wenig Daten dazu, dass man das tatsächlich unbedingt machen sollte. In diesem Fall scheint es ja offensichtlich ganz gut geholfen zu haben. Und es ist natürlich so, es ist mittlerweile nicht mehr der Standard, dass man nach dem zweiten Schub automatisch sagt, man muss das jetzt operieren. So hätte man das vor einigen Jahren gemacht.
Was enthalten diese für entzündungshemmende Stoffe jetzt, dieses Präparat?
Das ist Mesalazin, das ist ein entzündungshemmendes Medikament.
Das ist mir nämlich noch die nächste Frage von einem anderen Hörer, 57 aus Hennstedt, der genau nach diesem Mesalazin fragt, ob das ein wirksames Mittel ist.
Genau.
Das scheint so zu sein, da liegen dann auch Studien vor. Und dann ein anderer Hörer, der sagt, er vermutet bei sich, dass durch Einnahme von Cortison er eine Divertikulitis bekommen habe. Kann das sein? Und was für Möglichkeiten kann da sonst noch mitgewirkt haben? Also auch immer der Versuch, dann Ursache und Folge irgendwo oder mögliche Ursache irgendwo in Einklang zu bringen.
Also dass Cortison jetzt die Divertikulitis ausgelöst hat, ist eher unwahrscheinlich, muss man sagen. Allerdings muss man sagen, immunsuppressive Medikamente haben ein erhöhtes Risiko für Komplikationen, wenn man Divertikulitis-Schübe hat. Das heißt, Patienten, die zum Beispiel transplantiert sind und einen Divertikulitis-Schub haben, würde man viel eher zur Operation raten, um weitere Schübe zu verhindern, weil sie ein sehr großes oder ein deutlich erhöhtes Risiko haben, Komplikationen zu entwickeln aufgrund der bestehenden oder notwendigen Immunsuppression.
Das wäre noch eine weitere Frage, die sich gefunden hat, nämlich bei einer rheumatischen Erkrankung, wo Immuntherapeutika gegeben werden, da sei häufiger etwas aufgetreten und da habe es mehrere Nachfragen gegeben. Einige haben das bestätigt, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Andere haben gesagt, nee, also eher nicht und soll weitergehen, die Behandlung. Wie ist das zu sehen? Was ist Ihre Erfahrung?
Es ist natürlich, also eine notwendige rheumatologische Therapie sollte nicht aufgrund einer Divertikulitis unterbrochen werden. Man hat im Prinzip ja die Möglichkeit, das Stückchen Darm zu entfernen und eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient danach beschwerdefrei wäre. Und wenn die Therapie des Rheumas gut wirkt und notwendig ist, dann wäre sicherlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, man entfernt das Stückchen Darm und macht die Therapie des Rheumas einfach so weiter, wie man das im Prinzip ursprünglich gemacht hat.
Dann gibt es noch das Wort, wenn man zum Chirurgen geht, wird man operiert, man soll lieber zum Internisten gehen, so ungefähr. Wir wollen jetzt nicht den Krieg der Ärzte hier untereinander befördern, aber ist das bei Ihnen heute die nicht operative, die konservative Therapie genauso ein wichtiges Element wie die operativen Maßnahmen bei Ihnen innerhalb, auch innerhalb der Klinik, innerhalb einer Universitätsklinik?
Also in der, im Rahmen der Sigma-Divertikulitis ist es auf alle Fälle so, dass der konservativen Therapie eine große Bedeutung zukommt. Die allermeisten Patienten werden ja nicht operiert und das ist bei uns natürlich ganz genauso. Und wir halten uns an die Leitlinien, die von den Gesellschaften publiziert sind und damit operieren wir auch nicht jeden, nur weil er in die Chirurgie kommt.
Herr Vögele ist jetzt am Telefon mit der Bitte um eine ganz kurze Frage.
Ja, hallo, moin aus Travemünde. Ich hatte eine Divertikulitis, bin 4 Tage in der Klinik gewesen. Durch Herumhören habe ich gehört, man nehme doch Chimea, das ist ein Bifobakterium, dann Myrhelin in Test, da ist Myrrhe drin und zum Schluss auch, wenn es akut wird, dann ein Gasteo. Macht das Sinn und wie wirkt die Bakterienkultur bei Divertikulitis?
Danke für die Frage.
Also über das Mikrobiom und die Divertikulitis ist verhältnismäßig wenig bekannt, muss man sagen. Es gibt keine Studie, die zeigt, dass eben eine Veränderung der Mikrobakterien im Darm zu einer Verhinderung der Divertikulitis führen.
Aber auch keine, die das widerlegt.
Nein,
im Moment aktiv. Das könnte sein, ein Prinzip, was sich möglicherweise noch im Einzelfall als günstig, ohne dass man da eine Ursache wirklich
finden
kann. Ja. Also schadet nicht, das würden Sie dem
wahrscheinlich Hörer nicht, nein.
Dann danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Dank vor allem an unseren Studioexperten heute, Professor Uwe Wittel. Er ist geschäftsführender Oberarzt der Freiburger Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotow am Mikrofon.